Elisa hat gerade was ganz Wichtiges gesagt. Es ging zwar nicht um die Bibel, sondern um ihr Buch, aber ich möchte jetzt mal auf die Bibel auch erweitern. Sie sagte, man kann das vielleicht auch verstehen oder auf andere Situationen anwenden, wenn man vielleicht keine Mutter ist, obwohl es natürlich heute zum Frauentag auch, aber egal. Wenn ich jetzt gleich predige, ne, dann möchte ich euch bitten, daran zu denken, dass die Bibel ein unglaublich tiefes Buch ist. Die Bibel hat, eigentlich muss man sagen, mehrere Ebenen. Und der Fehler, den wir manchmal machen, ist, dass wir Bibelverse oder Bibeltexte so wie Abziehbilder behandeln. Ja, es hat eine Ebene, da steht was und es ist so und es ist nicht anders. So. Wer sich mehr mit der Bibel beschäftigt, weiß, das haut immer nicht so ganz hin. Weil zum einen, das werden wir heute auch in dem Text erkennen, der heute der Predigttext ist, es gibt ganz oft Verweise zu anderen Stellen, wo das nochmal ähnlich oder anders vorkommt, das eine. Und zum anderen werden wir auch, manchen gefällt das nicht, wenn ich das sage, aber es ist so, wer es genauer liest, wird das auch merken, es gibt in der Bibel Widersprüche. Und manche haben damit ein Problem, weil sie eben gerne die Bibel wie so ein Abziehbild, das darf nur eine Ebene haben, aber es stimmt nicht. Unsere jüdischen Geschwister haben damit überhaupt kein Problem, dass Texte Widersprüche enthalten, weil ihnen vollkommen klar ist, Sachverhalte sind mal so und mal so. Es gibt Dinge, die in der Bibel sehr klar feststehen, die sind nicht verrückbar, aber viele Dinge, die erklärt werden, ja, es gibt unterschiedliche Situationen, in denen man sich befindet. Vielleicht erinnert ihr euch letzte Woche an die Predigt von Sophie, bestimmt erinnert ihr euch, wenn ihr da wart, und sie hat gesagt, es ist wichtig, dass wir Jesus immer wieder neu kennenlernen. Das stimmt, ja, wir müssen, wenn wir Bibel lesen, werden wir immer neue Seiten entdecken. Da werden auch manchmal alte Texte, plötzlich merkt man, lese ich etwas, was ich noch nie gehört habe. Diese Woche in der Bibelstunde war das auch so. Ein paar Leute im Text ein neues Detail gehört haben, was sie noch nicht wussten. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wenn es heute um diesen Bibeltext geht, dann hört ihn und prüft, was will Gott euch sagen. Prüft, was ist vielleicht dran für mich in meiner Situation, in der ich gerade stehe. So, jetzt bete ich endlich und dann geht's los. Jesus, hab Dank, dass wir wissen dürfen, wenn wir in deinem Wort lesen, dass du mit uns gemeinsam liest, dass du zu uns sprichst und dass du uns dein Wort auftust und dass wir ja, dass wir es verstehen können und dass wir es auch auf unser Leben anwenden können. Hab Dank, dass die Bibel kein Lexikon ist, was irgendwo verstaubt, sondern es ist ein Buch des Lebens, durch das du redest. Danke dafür. Bitte segne uns diese Zeit jetzt, dass wir verstehen können, was du möchtest. Amen. Es gibt so Momente im Leben, die kennt ihr vielleicht auch, da passiert es, dass Menschen begeistert werden oder begeistert sind. Also ein neues Projekt beginnt und Leute sind ganz heiß drauf, was Neues, das ist was Schönes. Menschen sind von einer Idee begeistert, die in den Raum gestellt wird und sind Feuer und Flamme, sind dabei. Eine Bewegung oder eine Gemeinde, in der es gerade läuft, die wächst, wo Menschen dazukommen, da hat man Lust, da will man auch dabei sein. Man möchte so ein bisschen am Erfolg teilhaben oder ja, wenn sich was bewegt, wenn Dinge aufbrechen, dann möchte man gern dabei sein. Und das sagen die Leute dann auch, da will ich gern dabei sein. Da wäre ich gern dabei. Und so ähnlich startet unser Predigttext heute. Da sagt nämlich ein Mann zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Das gefällt mir, was du machst, Jesus. Wie du den Menschen begegnest. Du machst Menschen gesund und Menschen werden frei. Da wäre ich gern dabei. Und es sind so viele Leute, die sich anziehen lassen. So viele Menschen, die deine Worte gern hören. Das ist alles von mir ausgeschmückt, aber das ist ja das, was im Hintergrund steht. Jesus hat unglaublich viele Menschen begeistert. Manche hat er auch gereizt mit seinen Worten, aber er hat niemanden kalt gelassen. Zumindest war es spannend und dann kommt einer und sagt, ich will dir folgen, wohin du gehst. Ist doch cool eigentlich, oder? Wenn jemand begeistert ist und wenn er von Jesus begeistert ist, das wollen wir doch unterstützen. Aber Jesus, der reagiert gar nicht so ganz begeistert. Oder er reagiert zumindest kritisch. Er sagt nämlich Folgendes. Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Menschensohn, damit meint er sich selbst, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Okay, was soll das sein? Warum kontert Jesus die Begeisterung so? Das ist irgendwie ernüchternd. Fast so, als ob Jesus sagen würde, bist du dir wirklich sicher, dass du das willst? Man könnte ja sagen, okay, Jesus, nimm ihn doch erstmal mit. So, vielleicht merkt er ja dann, vielleicht kommt er rein und so weiter und so fort und dann wird das schon funktionieren. Warum reagierst du so? Ich glaube, dass Jesus so reagiert, weil er weiß, zwischen einem Interesse und wirklicher Nachfolge liegt ein großer Unterschied. Und in unserem Bibeltext gibt es heute drei Begegnungen. Drei Menschen, drei Gespräche. Und in jedem dieser Gespräche wird deutlich, was Nachfolge eigentlich bedeutet. Und dass Nachfolge nichts mit, ach, ist doch schön, mach ich auch mal mit, zu tun hat, sondern mit einer Entscheidung tatsächlich. Der erste Mann, ich habe es gerade schon vorgelesen, ich will dir nachfolgen. Ja, das ist doch gut, was du hier machst und was hier passiert. Füchse haben Höhlen, Vögel haben Nester, der Menschensohn hat keinen Ort, der fest ist, an dem er sein Haupt betten kann. Jesus sagt, ich habe das nicht. Diese Sicherheit, die du vielleicht kennst, habe ich nicht. Der Sohn Gottes lebt eben unterwegs, ohne festen Ort und ohne Sicherheit. Und Jesus ist eigentlich fair, er verschweigt das nicht. Er könnte ja auch sagen, guck mal, das ist doch gut, mach doch mal mit. Er verschweigt das nicht, er sagt es offen heraus. Bei mir gibt es keine Sicherheit, zumindest hier so eine weltliche Sicherheit. Du wirst nicht wissen, wo wir heute Abend übernachten. Er lockt Menschen nicht irgendwo hinein, wo sie gar nicht hin wollten, sondern er ist schon am Anfang klar. Er will keine Menschen, die ihm nur nachfolgen, solange es bequem ist und solange es schön ist und solange man davon ausgeht, dass einem auch nie was passieren wird, wenn man mit Gott unterwegs ist. Er will Menschen, die verstehen, Nachfolge bedeutet Vertrauen. Nachfolge bedeutet, Gott zu vertrauen. Auch und gerade dann, wenn es schwierig wird. Wir leben ja heute in einer Welt, wo es ziemlich viel Sicherheit gibt. Für uns gibt es unglaublich viel Sicherheit. Wir müssen nicht damit rechnen, dass gleich jemand zur Tür reingerannt kommt und hier irgendwie die Versammlung auflöst und die Verantwortlichen festnimmt. Muss man jetzt erstmal nicht mitrechnen. Das ist in anderen Teilen der Welt, ist das so. Wir haben Versicherungen, wir haben Pläne, wir haben Rücklagen, wir haben Strategien. Wir sichern uns unser Nest ab, wir sichern uns unser Leben ab. Und je mehr Wohlstand ein Land, ein Volk hat, umso mehr sorgen wir uns darum, das zu schützen und das zu sichern in irgendeiner Form. Und da ist erstmal, also an den Gedanken in die Zukunft, ist erstmal nichts falsch. Es ist auch nichts falsch, sich Gedanken zu machen, nicht irgendwie kopflos in die Zukunft zu rennen. Aber Jesus stellt dir und mir eine Frage in unser Leben. Worauf verlässt du dich am Ende? Auf deine Sicherheiten oder auf mich? Nachfolge bedeutet für uns nicht, dass alles unsicher wird. Aber es bedeutet, dass Jesus uns wichtiger ist als unsere Sicherheiten. Dass Jesus uns wichtiger ist als unser Nest, das wir uns gebaut haben. Unser Haus, unsere finanziellen Sicherheiten, unsere Routinen, die wir haben, an die wir so gewohnt sind. Wir wissen genau, wie alle Dinge zu funktionieren haben, wie Gemeinde funktioniert, wie Familie funktioniert. Jesus fragt, ob er dir wichtiger ist als dein Das war schon immer so. Das haben wir hier schon immer so gemacht. Das ist der erste. Die zweite Begegnung, Lukas hat das an der Stelle, so muss ich mal dazu sagen, Lukas hat das an der Stelle gesammelt. Die sind höchstwahrscheinlich nicht alle drei so standen in Schlange und haben Jesus angesprochen. Aber es werden drei Begegnungen gewesen sein, als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Das ist der zweite. einer, der von Jesus gerufen wird, der kommt gar nicht selber, sondern Jesus sagt, folge mir. Klingt unspektakulär, war aber eine Berufung. War eine richtig, richtige Berufung. Da stand dahinter, wenn ein Meister, ein Rabbi, einem Schüler gesagt hat, folge mir nach, dann hieß das, ich glaube, dass du so werden kannst wie ich. Das ist eine Riesenaussage. Das ist ein unglaublicher Vertrauensbeweis. Er ruft den Mann also in die Nachfolge. Und der Mann antwortet, kann man gut nachvollziehen, er sagt, Herr, erlaube mir zuerst, meinen Vater zu begraben. Wer kann das nicht verstehen, oder? Wenn ein Familienangehöriger gestorben ist, dass man sich noch kümmert. Das ist sogar, er handelt auch nach dem Gesetz richtig, nach dem Alten Testament, dass er sich um seine Eltern kümmert, bis zum Schluss. Das ist doch eine der wichtigsten familiären Pflichten. Und doch antwortet Jesus mit einem Satz, der ganz schön erschreckend ist. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Danke. Dieser Satz klingt richtig hart. Aber wenn wir genauer hingucken, dann merken wir, das Problem liegt gar nicht im Begräbnis selber, sondern das Problem liegt in einem einzigen Wort. Es liegt in diesem zuerst. Lass mich zuerst. Mal abgesehen davon, dass die Theologen sich da nicht ganz einig sind, ob der Mann wirklich, also er wollte wahrscheinlich nicht seinen Vater tatsächlich im ersten Sinne begraben. Das wird immer gleich an dem Tag gemacht, wenn jemand gestorben ist, weil das in der Hitze gar nicht anders geht. Oder wird sich sofort darum gekümmert, dass jemand begraben wird. Man geht davon aus, dass er einfach die Knochen umbetten wollte. Das hat man dann nach einem Jahr gemacht. Das ist quasi wie wenn wir richtig schönen Grabschmuck machen und so weiter. Ne? Man bettet die Knochen um und dann wird es nochmal schön. Stellt euch vor, ihr macht ein richtig schönes Gesteck für euren Grab, für ein Grab und sagt, Jesus, warte mal, ich mache es erst nochmal richtig schön. Und Jesus sagt, nee. Der Mann, das ist das Wichtige, er sagt zuerst. Herr, ich komme. Aber zuerst, Punkt, Punkt, Punkt. Zuerst muss ich noch was erledigen. Zuerst muss ich noch mein Leben ordnen. Zuerst muss ich erst mal noch ein bisschen Zeit haben. Jesus sagt eigentlich damit, das Reich Gottes ist zu wichtig für ein später. Später mache ich das. Mit Jesus hat etwas Neues begonnen. Gott handelt jetzt. Gottes Reich bricht jetzt an. Und deshalb kann Nachfolge nicht auf irgendwann verschoben werden. Manche sagen das ja sogar, ne? Die sagen, nee, um meinen Glauben kümmere ich mich, wenn ich alt bin. Ne? Ich habe noch genug Zeit. Ohne genau zu wissen, wie lange das ist. Irgendwann kümmere ich mich um meinen Glauben. Irgendwann habe ich mehr Zeit für Gott. Wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wenn ich weniger Stress habe. Aber Jesus sagt, Nachfolge beginnt nicht irgendwann. Die beginnt jetzt in diesem Moment. Und dritte Begegnung, da sagt der Mann zu Jesus, ich will dir nachfolgen, Herr, aber lass mich zuvor Abschied nehmen von denen in meinem Haus, also von seiner Familie. Das klingt auch vernünftig. Und ich habe vorhin gesagt, ne, die Bibelstellen sind oft auch miteinander verbunden. An der Stelle ist es so. Der Mann kommt und sagt, Herr, ich folge dir nach, aber erst will ich mich von meiner Familie verabschieden. Jetzt würde ich am liebsten mal wem fällt eine biblische Geschichte ein, wo das genauso ist? Wo es genau zu so einem Gespräch kommt? Ich gucke Volk mal an, aber der weiß das meiste immer. Und zwar der Prophet Elisa, als der berufen wurde, da war das genauso. Elia kommt, Elisa beackert ein Feld, mit 24 Ochsen. Das ist schon alleine mal ein interessantes Bild, aber egal. Nehmen wir mal so hin. Also er steht dort am Pflug und ackert. Und Elia kommt, einer der großen Propheten in der Bibel, und wirft seinen Mantel über Elisa. Nicht, weil dem kalt war, sondern auch als eine Art Berufung. Wie so ein Bild für, ich werfe dir einen Mantel über, du sollst meinen Mantel tragen. Du sollst werden wie ich. Das ist so ähnlich wie, komm, folge mir nach. Und Elisa checkt das sofort, was das bedeutet, und hört auf zu pflügen und sagt zu Elia, lass mich erst noch von meinem Vater und meiner Mutter verabschieden. Und was sagt Elia? Er sagt, ja, mache. Und das macht er auch. Elisa macht das. Er verabschiedet sich. Die letzten zwei Ochsen, die ganz hinten standen, die hat er noch geschlachtet und geopfert. Und dann verabschiedet er sich von seinen Eltern und dann dient er dem Elia. Und es ist interessant, dass Jesus dieses Bild nochmal aufnimmt. Es kommt ja gleich das Bild mit dem Pflug und dem Ackern. Er lässt es nicht zu. Jesus lässt die Verabschiedung nicht zu. Er fordert etwas, was Gott fordert. Gehorsam. Er soll sich nicht verabschieden. Er soll nicht zurückblicken. Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ich glaube, dass es bei den jüdischen Zuhörern geklickt hat. Ich glaube, dass die dieses Bild verstanden haben. Und Jesus greift dieses Bild auch nicht umsonst auf, denn wer in der Landwirtschaft schon mal tätig war, für uns alle wird das jetzt nicht so viel sagen, aber wenn man sich vorstellt, dass man mit einem Ochsen das Feld pflügt, das geht nicht so schnell wie mit einem Traktor, da muss man ungeheuerlich aufpassen, dass die Linie gerade wird, dass die Furche gerade wird, dass man das Feld tatsächlich auch ausnützt. Wenn man da nach hinten guckt und sich mit anderen Dingen beschäftigt, haut es nicht hin, dann wird es krumm und schief. Und Jesus sagt, so ist es mit dem Reich Gottes auch. Du musst nach vorne gucken, sonst funktioniert es einfach nicht. Nachfolge bedeutet deshalb, den Blick nach vorne zu richten. Wer ständig zurückblickt auf sein altes Leben, wer ständig zurückguckt auf alte Schuld oder andere Schuldiger, wer zurückblickt auf alte Sicherheiten, auf alte Wege, der kommt nicht wirklich vorwärts, der bleibt stehen. Nachfolge braucht Entschlossenheit. Nachfolge braucht, ja, Bekehrung. Und Bekehrung heißt nicht nur, ich drehe mich zu Gott um, es heißt auch, ich lasse Dinge hinter mir. Dinge, die mich noch wurmen, die mich noch beschäftigen. Dinge, die mich scheinbar nicht loslassen wollen. Dinge, die ich falsch gemacht habe, alte Schuld und so weiter, was ich gerade gesagt habe. Und es geht, Lisa hat es schon richtig gesagt, es geht nicht um Perfektion bei Nachfolge. Es geht nicht darum, fehlerlos zu handeln. Es geht nur um eine klare Richtung, Jesus hinterher, nach vorne zu gehen. Und es werden Fehler passieren, aber es ist ja kein Problem. Gott ist ja barmherzig und gnädig, er wird uns ja vergeben. Es geht nur darum, nach vorn zu gehen. Wenn wir uns diese drei Begegnungen angucken, dann merken wir, okay, das sind Sachen, die sind nicht nur zur Zeit von Jesus passiert. Das geht uns auch so. Dieses erste Hindernis, diese Sehnsucht nach Sicherheit. Ja, wir wollen gerne wissen, wie Dinge ausgehen. Wir wollen Dinge gerne planen. Aber Nachfolge bedeutet Vertrauen. Ja, wir wollen gerne noch Zeit haben für alles Mögliche und uns später erst um das Reich Gottes kümmern. Aber Jesus sagt, das Reich Gottes beginnt jetzt. Und das Letzte, wir halten gerne an alten Dingen fest. Ob es einfach aus Nostalgie ist oder aus irgendeinem Pflichtbewusstsein oder sowas. Aber Jesus ruft uns auf, nach vorne zu gucken. Das ist Jüngerschaft. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, ja, warum muss Jesus denn so radikal sein? An anderen Stellen ist es so ein Lieber. Da ist es so, da spricht er mir so Dinge zu und dass er mich sieht und so weiter und so fort. Aber an der Stelle ist Jesus gerade auf dem letzten Weg nach Jerusalem. Er weiß, es wird die Kreuzigung kommen, es wird eine Zeit kommen des Leidens und so weiter. Und das finden wir auch ein paar Verse vor unserem Predigtext. Da steht, Jesus richtete sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Ihm war klar, auf was er zugeht. Er weiß, was auf ihn wartet. Und Jesus weiß, dass auch wir in unserem Alltag strugglen werden, dass wir fallen werden, dass wir, ja, wir haben nicht viel mit Verfolgung zu tun. Nur weil uns die Leute mal schräg angucken, weil wir an Jesus glauben, das ist noch keine Verfolgung. Aber wir haben genug Dinge in unserem Alltag, mit denen wir zurechtkommen müssen. Das weiß Jesus. Es geht darum, ihm nachzufolgen, immer wieder neu aufzustehen und mit ihm zu gehen. Der Text stellt uns die Frage, willst du Jesus Fan sein, der sich hier und da mal eine Weisheit aus der Bibel zusprechen lässt, oder willst du ein Nachfolger von Jesus sein? Als Gemeinde haben wir uns vor ungefähr einem Jahr 3 Fragen gestellt, nämlich, warum sind wir Gemeinde? Wie sind wir Gemeinde? Wie machen wir unsere Arbeit? Was sind unsere Werte? Und was machen wir als Gemeinde? Übertragen auf Nachfolge könnte man das so beantworten: Das Warum in der Nachfolge ist die Liebe Gottes. Die Frage danach, warum wir Jesus nachfolgen, weil er uns zuerst geliebt hat und lieben wird. Das Wie in der Nachfolge ist vertrauend. Wie folgen wir nach? Vertrauend, nach vorn schauend und die Vergangenheit ruhen lassen. Und das Was, das dürfen wir jeden Tag neu herausfinden, zusammen mit Jesus. Amen.